Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag beim Earthkeeper Soul Special. Ich spreche heute mit Maike Heisenko und wir sprechen über Seelenpläne, darüber, wer wir wirklich sind und welche großartigen Chancen und Möglichkeiten darin stecken, wenn wir unseren Seelenplan kennen. Maike, du bist ausgebildet und zertifiziert in diversesten Bereichen rund um Heilung und Seele. Wirklich eine wahre Freude, sich das anzuschauen. Also du bist Seelenplan-Ausbilderin, Advanced Practitioner, als Soul Transformation Therapy Practitioner, Hypnose-Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ja, noch ganz, ganz vieles mehr und bringst so die Menschen in ihren inneren Frieden. Du bist als staatlich anerkannte Ergotherapeutin ausgebildet und vereinst so medizinisches und spirituelles Wissen. Und ja, dein Credo ist, verbinde dich mit deiner Seele und lass dir zeigen, wie fantastisch sich dein Leben anfühlen kann. Und das finde ich super schön und genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Danke.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Dankeschön.
Ja, genau. Also zunächst einmal, ich finde es super spannend, was du alles machst. Es ist ja ein bunter Blumenstrauß und alles rund um Heilung und Seele. Und ja, da würde ich zum Einstieg einmal ganz gerne wissen, ja, wie du dazu gekommen bist, wie dein Weg war und auch warum Seele für dich so essentiell ist.
Also wie man ja sieht an meiner Vielzahl von Dingen, die ich gemacht habe, war ich ein bisschen auf der Suche. Und ich glaube, so geht es vielen von uns, dass wir irgendwo so diesen ersten Schritt reinkriegen und merken, da ist was. Aber es packt uns noch nicht ganz und wir sind immer weiter auf der Suche. Und insofern war das bei mir eben, ich war schon immer spirituell interessiert, habe aber einfach dann, bin mehr so in die Schulmedizin gegangen, was mich auch sehr geprägt hat. Wer lange Zeit mit Menschen arbeitet, mit so schweren Erfahrungen wie ich, die einfach einen Schlaganfall erlebt haben oder wirklich so aus dem Leben gerissen worden sind, da lernt man menschlich einiges. Und ich habe aber auch gemerkt, da gibt's noch mehr. Also es ist nicht nur der Körper, sondern es ist ganz viel damit, wie wir mit der Krankheit umgehen, wie wir sie annehmen. Und dadurch bin ich dann eben immer mehr so auf die Suche gegangen, habe mit NLP ursprünglich angefangen, dann kam die Hypnose, dann wollte ich das alles absichern, weil wir sind in Deutschland, das heißt, wir brauchen Zertifikate. Und dann bin ich so auf diese Zertifikatreise gegangen, irgendwie auch um dieses, ich kann was. Wenn es auf dem Blatt steht, dass ich es kann, dann muss ich es ja können. Und ich habe gemerkt, das ist aber gar nicht unbedingt so. Und deswegen ging es immer weiter, 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 bis ich dann ja einiges angesammelt habe, auch so ein bisschen damit gearbeitet habe, aber gemerkt habe, es ist nicht so ganz. Und dann kamen die Seelenpläne und da wusste ich, muss ich machen. Ich wusste nicht warum, aber es hat mich angezogen. Und da war es das erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe, da habe ich eine Sicherheit. Das war so dieses, wenn wir ja oft die neuen Techniken machen, dann merken wir, da ist schon so ein bisschen Erfolg dabei, aber wir vertrauen ihr nicht ganz. Und bei den Seelenplänen hatte ich sofort Vertrauen. Und es war zum einen, dass es mir selber so viel Klarheit gegeben hat, so viel Vertrauen gegeben hat. Und ich mich selber so viel besser verstehen konnte und mit den Situationen in meinem Leben so viel leichter umgehen konnte. Und dann eben auch gesehen habe, vielleicht geht der Weg mehr nach da. Und dann habe ich eben immer mehr in die Richtung gearbeitet und habe auch gemerkt, dass bei den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, eben auch ganz, ganz tolle Reaktionen kamen, dass da diese Klarheit da war, dass die sich plötzlich verstanden haben, dass sie sich selber mehr annehmen konnten. Und insofern habe ich in die Richtung immer weiter gearbeitet und habe aber gleichzeitig gemerkt, wenn wir mit anderen arbeiten wollen, was ich ja auch schon gemacht habe, aber jetzt noch mehr, muss ich weiter ganz, ganz viel an mir arbeiten. Und ich muss meine eigenen Blockaden lösen, ich muss meine eigenen Glaubenssätze lösen und muss einfach immer wieder diese innere Kritikerstimme in den Griff kriegen, die eben sagt, die anderen sind besser, die anderen können mehr, wer denkst du, dass du bist? Und insofern war das immer auch so ein bisschen mich selber weiterzuentwickeln und dann festzustellen, hey, das wirkt richtig gut, es hilft mir, vielleicht kann ich es weitergeben. Und irgendwie bin ich dann als Seelenplanausbilderin geendet bin ich noch nicht, es geht noch weiter, habe aber eben mittlerweile, sind ja ganz viel von dem, was du jetzt aufgezählt hast, kommt wirklich aus diesen Seelenplan-Techniken heraus, auch die Seelentransformationstherapie basiert auf den Seelenplänen, auf den Energien, mit denen wir da arbeiten. Und insofern ist das so ein bunter Blumenstrauß, aber mittlerweile auch ein sehr runder Blumenstrauß, mit dem ich einfach sehr zufrieden bin und daher auch nicht mehr so das Bedürfnis habe, irgendwelche Kurse machen zu müssen oder mich weiter suchen zu müssen. Ich bin angekommen. Und dieses Ankommen ist etwas, was ich auch anderen den Weg hin zeigen möchte, dass sie bei sich ankommen.
Ja, so wertvoll. Das ist im Grunde genommen das, was wir uns alle wünschen, zu uns selbst zu finden und bei uns selbst anzukommen. Ja. Und das dann auszubauen und erstrahlen zu lassen, da weiterzumachen. Ja, wunderschön. Genau, ich würde natürlich, haben wir ja gesagt, wir sprechen heute auf jeden Fall ganz tief über die Seelenpläne. Da würde ich jetzt direkt gerne einmal einsteigen wollen. Ja, was ist denn ein Seelenplan und was können wir da über uns erfahren? Mhm.
Seelenplan ist ja so ein ganz, ganz großes Wort, wo jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung hat. Generell sagen wir, ein Seelenplan ist das, was sich die Seele ausgesucht hat, was sie geplant hat, zu erleben im Leben. Das heißt, es gibt die Vorstellung, dass wir eben vor unserer Inkarnation uns überlegen, welche Erfahrungen wollen wir machen, welche Dinge wollen wir wirklich lernen, aber auch mit welchen Leuten wollen wir uns zusammentun. Und auch das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir ja alle Leute, die wir treffen, dass die eine Wirkung auf unser Leben haben. Und dass eben vieles von dem, was wir erleben, wir uns wirklich ausgesucht haben. Und das ist manchmal ein bisschen hart, wenn unser Leben schwierig ist und dann sagt auch noch jemand, oh, das hast du dir selbst ausgesucht. Das heißt, es ist aber nie dieses selber schuld, sondern hey, du wolltest es erleben und du hast die Kraft, da durchzugehen. Und wenn du da durchkommst, dann hast du einfach so einen immensen Entwicklungsschritt gemacht. Also eigentlich ist es eine Lernaufforderung, weil wir hier sind, um zu lernen und wir planen vorab, was wir genau lernen wollen. Das ist so ganz im Groben der Seelenplan. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich den Seelenplan rauszufinden. Es gibt Leute, die setzen sich tief in Meditation hin und erfahren ihren Seelenplan. Andere schauen in der Akasha nach. Und ich benutze eben ein System, das entwickelt worden ist, das ich persönlich sehr, sehr einfach finde und das im Prinzip auch jeder anwenden kann. Das ist das Soul Plan System nach Frank Alper und Blue Marston, das auf der Kabbala beruht. Das ist in der Kabbala, haben wir eine Auflistung der Eigenschaften von Buchstaben. Das heißt ja, wenn wir uns überlegen, wir wissen, alles, was wir sagen, ist Energie. Das heißt, auch die Worte, die wir sagen, haben eine energetische Schwingung. Und genauso haben unsere Namen eine ganz, ganz große Bedeutung, die uns gar nicht mehr wirklich bewusst ist. Und die Namen geben uns ja unsere Identität. Unser Name ist das, was uns von der Einheit unterscheidet, uns als unser eigenständiges Sein beschreibt. Und eben in der Kabbala sind allen Buchstaben diese Eigenschaften zugeordnet. Und die Anordnung der Buchstaben in unserem Namen bringt damit so ein ganz individuelles Schwingungsmuster mit sich. Und dadurch erleben wir unser Leben. Ich sage immer, das ist so wie dieser energetische Teppich, auf dem wir durchs Leben gehen. Und der sieht bei jedem anders aus. Und wie der eben aussieht, können wir durch diese Technik berechnen. Und wir haben dann 22 Energien in unterschiedlichen Positionen, die uns einfach beschreiben, was in unserem Leben los ist. Mhm. Und wir könnten jetzt den Stern einblenden. Mhm. Dann kann ich den kurz erklären.
Eine Frage habe ich dazu noch direkt einmal zum Start. Und zwar, genau, also es geht um unseren Namen und unser Name ist unsere Identität. Der Name wurde uns ja durch jemand anders gegeben in unserem Leben. Es ist ja ein Stempel, den wir aufbekommen haben, sozusagen vom Gefühl her. Wie ist das trotzdem zu erklären, dass das mit uns, mit unserer Seele verbunden ist?
Das ist eine Frage, die relativ häufig kommt. Und in den meisten Fällen ist es natürlich, unser Name wird uns gegeben, aber wir übermitteln den Namen. Und das Spannende ist, wenn man mit dieser Art arbeitet, man hört die interessantesten Namensgeschichten. Mhm. Und es ist so, dass es oft irgendwie, es gibt die Geschichten, die Mutter hat den Namen geträumt. Oder einer in der Familie hat auf diesen Namen bestanden. Das war bei mir so, ich habe damals meinem Mann einfach nur so einen Namen an den Kopf geschmissen. Und dann hat er sich auf einen Namen festgenagelt und ist dann nicht mehr runtergegangen. Und ich fand den überhaupt nicht so schön, weil es einfach nur so ein, aber jetzt heißt mein Kind so. Und er hat diesen Namen verteidigt ohne Ende. Und das ist auch so dieses, er wusste, das ist der richtige Name. Wir können es manchmal nicht beschreiben, aber es ist dieses, die Namen kommen, die werden übermittelt. Oder man weiß auch, das ist der richtige Name für mein Kind, das ist nicht der richtige Name für mein Kind. Da ist ein tiefes Gefühl da. Und das ist ja auch oftmals, es sind die Mütter, die meistens den Namen geben. Und wer ist mehr mit dem Baby verbunden als die Mutter? Die sind ja eine Einheit. Das heißt, auch wenn es der Name des Kindes ist, kann es den Namen an die Mutter weitergeben, weil die ja so eng verbunden sind. Und insofern, ja, offiziell wird der Name von außen gegeben, aber die Seele übermittelt den Namen, den sie haben möchte.
Ja, sehr schön. So, dann blenden wir mal eben den Stern ein.
Das heißt, das ist jetzt ein sogenannter Schöpfungsstern, so nennen wir das. Das heißt, die Namen wurden, also der Name wurde in Zahlenwerte umgewandelt, dann wurde das berechnet und das ist jetzt das, was ich vorhin diesen energetischen Schwingungsteppich genannt habe. Das ist das, womit wir in der Seelenplanlesung arbeiten. Man könnte es vergleichen mit einem Geburtshoroskop, wo die ganzen Planeten und Positionen aufgezeichnet sind, die Häuser. Das heißt, das ist einfach nur unsere Ausgangslage. Und was hier jetzt auffällt, oder nicht was auffällt, sondern was man erstmal sieht, ist, dass bei manchen Positionen steht irdisch und bei manchen spirituell dabei. Das heißt, irdisch bezieht sich immer auf die erste Lebenshälfte und spirituell auf die zweite Lebenshälfte. Wir können also Aussagen treffen über die erste Lebenshälfte, 30. bis 40. Lebensjahr und die zweite Lebenshälfte, die danach anschließt. Und da ist es eben, dass gerade die erste Lebenshälfte, der irdische Bereich, ganz viel darüber ist, wie sind wir in der Schule, wie sind wir im frühen Erwachsenenalter, wenn wir nach außen gerichtet sind? Wie sind wir in der Gesellschaft? Und wenn wir uns aber nach innen kehren und uns fragen, wer bin ich, was will ich und warum bin ich hier, wechseln wir in die zweite Lebenshälfte. Und das Wichtige ist hierbei, dass die Energien der ersten Lebenshälfte nicht wegfallen, sondern mitkommen und uns unterstützen sollen. Und deswegen ist es so wichtig eigentlich, dass wir sie kennen. Oder es wird deutlich einfacher, wenn wir sie kennen und dann einfach wirklich schon damit gearbeitet haben, damit sie uns in der zweiten Lebenshälfte weiter unterstützen können.
Darf ich dazu eine Frage?
Ja.
Können Sie uns in der zweiten Hälfte nur unterstützen oder können sie uns theoretisch ja auch noch stören?
Also ja, wenn die Herausforderung nicht gelöst ist, dann werden wir sie mit in die zweite Lebenshälfte bringen. Also bei der Herausforderung geht es darum, dass es das, wo die Energie in der Blockade eigentlich ist, was schwierig ist, was wir lernen sollen. Also es ist nie eine Bestrafung, sondern eine Lernaufforderung. Hier steckt unser größtes Wachstumspotenzial. Das heißt, hier ist natürlich ganz klar die Aufgabe in der Herausforderung, diese Energie zu meistern und sie ins Positive zu drehen und sie dann im Positiven mitzunehmen. Mhm. Weil nicht jeder setzt sich damit auseinander. Das heißt, dann kann man auch in der zweiten Lebenshälfte noch mit den Herausforderungen der ersten Lebenshälfte immer wieder konfrontiert werden. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Deswegen ist es gut, wenn man dieses Wissen hat. Mhm. Und oftmals ist es so, dass es die Leute wissen, es nur nicht in Worte fassen können. Das ist auch ganz häufig, dass man weiß ja, womit man Probleme hat. Man versteht es nur nicht immer. Und in dem Moment, wo man es wirklich erfährt und einfach weiß, kann man es viel leichter angehen.
Ja, und auch da finde ich, gibt es ja auch nochmal so diese zwei Unterschiede. Es zu wissen ist das eine, aber es wirklich auch lösen zu können, ist dann ja, also und umsetzen zu können, das ist dann auch nochmal
genau.
Eine ganz andere.
Da gibt's oft, also es ist halt, weißt du, wenn du weißt, was das Problem ist, wird's deutlich leichter. Dann musst du natürlich immer noch vielleicht daran arbeiten und brauchst nochmal zusätzliche Unterstützung. Und das ist kein Fingerschnippen und alles ist gut. Aber wenn du einen Fahrradreifen hast und du weißt, wo die Luft rauskommt, ist es leichter, da den Flicken drauf zu kleben, als wenn du nur weißt irgendwie, ich verliere ständig Luft, aber du weißt nicht warum. Ja. Das ist so, es wird leichter. Aber es ist natürlich nicht magisch gelöst. Könnte man sagen, genau. Aber das sind die Herausforderungen. Das ist einfach wirklich das, wo wir sagen, da komme ich nicht weiter, da verzweifle ich an mir, anderen gelingt es leichter. Warum schaffe ich das nicht? Das ist oftmals diese Energie. Warum passiert mir das immer wieder? Und da geht es wirklich darum, eben sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch die Lektion zu lernen und es dann zu drehen, damit man wirklich diese Energie im Positiven mit in die zweite Lebenshälfte nehmen kann und auch in der ersten Lebenshälfte schon Zugriff auf die positive Seite der Energie hat. Wir haben an den weiteren zwei Zacken stehen die Talente. Und die Talente helfen uns zum einen, die Herausforderung zu meistern. Und zum anderen ist das wirklich so ein bisschen das, was unsere Gabe ist, könnte man sagen. Was ist das, was uns leicht fällt, was uns wirklich auch hilft, hier durch das Leben zu steuern? Und oftmals ist es uns aber nicht bewusst. Es ist auch so, dass die anderen unsere Talente eher erkennen können als wir selber. Und wir werten das auch oft ab, weil wir sagen, das, was uns leicht fällt, das ist zu einfach, das ist nicht gut genug, das muss mehr sein. Und sich hier nochmal ganz bewusst zu machen, nee, das wurde mir gegeben oder das habe ich mir ausgesucht, um mich zu unterstützen und ich darf es einsetzen, ich darf es mir hier leicht machen. Und dieses Talent wirklich richtig zu nutzen, richtig zu aktivieren, richtig groß werden zu lassen, ist einfach diese Information aus dem Talent, die uns wahnsinnig gut im Leben weiterhilft. Und die hilft uns dann auch ins Ziel zu kommen. Und das Ziel ist einfach so diese grobe Richtung, wohin es gehen soll im Leben. Was sollen wir verwirklichen? Was sollen wir auch ins Leben rausbringen? Wie sollen wir leben? Das sind so Informationen, die einfach hier stehen können. Was sollen wir hier bewirken? In der Mitte ist die Seelenbestimmung. Und die Seelenbestimmung, die wird manchmal ein bisschen falsch verstanden. Manche denken sich so, die Seelenbestimmung ist dieser ganz klare Handlungsplan mit Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und das ist es nicht. Die Seelenbestimmung ist die Energie, die wir hier in der Welt verwirklichen sollen. Wie wir das aber genau machen, ist unsere Entscheidung. Das heißt, wir haben auch im Seelenplan immer einen freien Willen dabei. Und als Beispiel könnte man jetzt hier sagen, in meinem Plan gibt es eine Energie, die sagt, ich soll spirituelle Energien in die Gesellschaft bringen. Das ist so ein sehr diffuser Ausdruck. Ich habe dafür die Seelenpläne und Leitbild gewählt. Ich hätte dafür aber auch was völlig anderes wählen können. Das heißt, hier komme ich mit meinem freien Willen mit rein. Es gibt diese grobe erste Richtung, spirituelle Energien in die Gesellschaft bringen. Aber wie ich das genau machen möchte, ist völlig mir überlassen. Und das ist das, wo manche sich manchmal ein bisschen mehr Führung wünschen würden, weil sie sich selber nicht genug vertrauen, das selber entscheiden und ja auch aussuchen zu können. Das heißt, auch wenn wir eben diesen Seelenplan haben, wenn wir uns überlegt haben, was sind so die groben Sachen, die wir erleben wollen, haben wir immer noch extrem viel Mitspracherecht. Wir sind dem nicht unterworfen.
Ja, dazu habe ich auch direkt nochmal eine Frage. Genau, weil das ist ja auch so ein Punkt, wo im Grunde immer gesagt wird, ja, wir haben jederzeit die Möglichkeit, etwas in unserem Leben zu ändern. Und das ist wahrscheinlich dieser Spielraum, was du gerade gesagt hast, oder? Dass wir immer die Möglichkeit haben, zu entscheiden, auf welche Art und Weise wir die Erfahrung machen.
Ja.
Oder ja. Und kann man auch sagen, dass wir die Möglichkeit haben, zu entscheiden, sozusagen, also zu entscheiden, wir haben diese Erfahrung jetzt genug gemacht, sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt ja Dinge, die wir erfahren wollen und die dann immer wieder kommen in unserem Leben. Und haben wir die Möglichkeit, wenn wir es bewusst wahrnehmen, die Möglichkeit zu sagen, so, ich habe es jetzt gelernt, ich habe es verstanden, ich brauche das jetzt nicht, ich brauche nicht noch mehr davon?
Wenn du es wirklich gelernt hast, wird es aufhören. Oftmals denken wir aber, wir hätten es gelernt.
Ja, okay.
Und wir haben es noch nicht wirklich gelernt. Und hier ist es wirklich, wenn es gelernt ist, hört es auf.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte gerade dieses Bild im Kopf, wie man sich es vielleicht vorstellen kann. Wir denken oftmals, stell dir eine Theaterbühne vor. Wir wirken jetzt mit in einem Laientheater. Und klassisch vom Theater ist ja alles vorgegeben. Da haben wir unser Skript und da haben wir die Kostüme vorgegeben, das hat jemand und wir gehen da raus und wir machen genau das, was uns gesagt wird. Ich glaube, das ist die Vorstellung, die viele Leute vom Seelenplan haben. Es gibt einen Regisseur, der dich dirigiert, was du jetzt wie sagen musst und der dir auch vorgibt, wo du hinguckst, also so ganz kontrolliert. In dieser Art der Seelenplanarbeit oder in meinem Verständnis vom Seelenplan, und das ist wieder was, das muss jetzt jeder bitte für sich selber überprüfen. Für mich ist dieser Seelenplan einfach, es gibt da diese Bühne und es heißt, das sind die Leute, mit denen ich auf die Bühne gehe. Und das ist dieses große Thema, zum Beispiel Kaffeeklatsch oder Nachmittag in der Schule. Aber es wird uns nichts weiter vorgegeben. Wir haben nur diesen groben Rahmen. Und es gibt schon so ein paar, das Bühnenbild könnte vorgegeben sein. Aber was wir sagen, wo wir hingucken, welche Emotionen wir vermitteln wollen, das ist unsere Entscheidung. Also es ist viel weniger starr vorgegeben, als wir oft meinen. Und es sind eben keine, der Seelenplan ist nicht wirklich eine Begrenzung. Er steuert uns einfach ein bisschen. Aber wie wir in diesem Raum agieren wollen, ist unsere Entscheidung. Ich hoffe, das macht es ein bisschen klarer, weil es ist keine Einschränkung. Es zeigt uns einfach Dinge auf.
Ja. Ja, total. Also genau, so kann man sich das total, also ich kann mir das so total gut vorstellen, weil ansonsten wäre es auch tatsächlich so ein bisschen, dass man denkt, dann müssten die Leben von einzelnen Menschen zum Teil ja viel ähnlicher verlaufen sozusagen, weil es gibt ja nicht unzählige, also es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, aber ja nicht unendlich viele. Und dann würde man denken, dass bei manchen, dass es da viel mehr Parallelen geben würde. Aber dadurch, dass ja im Grunde genommen die Ausgestaltung bei jedem einfach individuell ist, sind die Leben auch eben so unterschiedlich und bunt. Ja.
Und da ist es ja zum Beispiel auch, ich habe vorhin gesagt, der Seelenplan wird aufgrund des Namens berechnet. Das heißt, wenn zwei Leute denselben Namen haben, haben sie eigentlich denselben Seelenplan.
Ja.
Das heißt aber nur, sie haben dieselben Energien, aber diese Energien haben so eine Weite. Mhm. Da ist oft, man kann sich das vorstellen, wenn du zwei Leuten dieselben Malkreiden gibst und ihnen beiden sagst, sie sollen einen Baum malen, werden die Bilder immer noch völlig unterschiedlich sein. Und genau das ist es mit dem Seelenplan. Ja. Man erkennt so ein bisschen, das ist auch, wenn man Leute trifft, die die Energien haben, die man selber hat, da erkennt man Parallelen, aber trotzdem sind die Leben völlig unterschiedlich.
Ja, ja. Ach, da habe ich jetzt direkt schon wieder zwei Fragen zu. Das eine, einmal direkt dazu, und zwar, weil es ja auch, also es kommt ja auch im Grunde dann immer noch mal drauf an, durch welche konkreten Erfahrungen der Mensch dann auch geprägt wird, oder? Also am Ende, sie werden, auch wenn sie gleich heißen, werden sie ja in unterschiedliche Familien geboren. Und möglicherweise ist bei dem einen ist ein Geschwister da, bei dem anderen nicht. Und dementsprechend sind dann ja auch die Prägungen, jetzt die ersten irdischen Prägungen sind dann ja auch dennoch unterschiedlich, oder?
Absolut, weil es ja auch da auch wieder drauf ankommt, zum Beispiel, wie sind die Eltern? Ja. Wenn man jetzt eben eine sehr liebevolle Mutter hat, die einem unterstützt, kann das ganz anders ablaufen, als wenn man eine Mutter hat, die sehr unnahbar ist. Hm. Also da kann es wieder ganz, ganz viele Variablen geben. Und deswegen ist es so, es ist eine grobe Richtung. Es gibt uns gute Hinweise, aber es legt unser Leben nicht fest. Ja. Und das ist einfach dieser ganz, ganz wichtige Punkt. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, was zu ändern. Und es kommt ja auch darauf an, wie wir uns entscheiden, mit unserem Seelenplan zu arbeiten. Wie sehr will ich damit arbeiten oder will ich ein bisschen mehr rebellieren? Und dann wird es halt schwieriger. Es ist halt im Endeffekt, mit dem Seelenplan kannst du mit dem Strom schwimmen. Du kannst dich reinlegen, du wirst von der Strömung getragen. Oder du kannst versuchen, flussaufwärts zu schwimmen. Dann wird es halt relativ anstrengend.
Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Und was ist, wenn ich mir den Seelenplan anschaue und direkt zum Ziel möchte?
Dann ist das eine gute Sache, weil es ist kein Computerlevel. Okay. Also die Positionen beeinflussen sich gegenseitig. Und es ist immer gut, seine Herausforderung zu lösen. Mhm. Aber manche fangen zum Beispiel mit ihrem Talent an und konzentrieren sich erstmal komplett auf ihre Talentenergie, um den gesamten Plan zu stärken. Genauso kann man aber auch sagen, hey, wenn das mein Ziel ist, ich konzentriere mich jetzt auf das Ziel. Mhm. Das heißt, auch das ist das Einzige, was nicht ganz einfach ist, wenn du sagst, du gehst jetzt voll auf die Seelenbestimmung. Weil um die Seelenbestimmung wirklich auszuleben, ist es halt sinnvoll, dass man die Herausforderung gelöst hat, das Talent richtig aktiviert hat und es ins Ziel gekommen ist. Mhm. Dann folgt die Seelenbestimmung automatisch. Mhm. Dann muss die hinterherkommen. Und das ist einfach der einfachere Weg, als zu sagen, ich mache jetzt meine Seelenbestimmung. Also hier ist, aber ansonsten kannst du bei jedem Punkt anfangen,
okay,
auch der dich gerade anspricht.
Mhm. Okay, verstanden. Ja, magst du einmal vielleicht so beispielhaft, wir sehen jetzt, da ja bei den einzelnen Bereichen sehen wir verschiedene Zahlen, magst du einmal beispielhaft sagen, also was sich dahinter verbergen könnte, also zum Beispiel jetzt hinter einer 9.9 oder einer 11.2, was sich da beispielsweise an Herausforderungen verbergen könnte?
Genau, ich habe hier einen Plan mitgebracht. Und also generell muss man dazu sagen, wir schauen nicht in den Plan von Lebenden ohne Erlaubnis. Deswegen ist das keine lebende Person. Es handelt sich um den Plan von Romy Schneider. Und da kann man auch sagen, hier haben wir die Erlaubnis, den jetzt öffentlich anzuschauen. Weil ansonsten hätte es sich nicht so ergeben, es wäre nicht offensichtlich gewesen. Ich habe andere Pläne angeschaut und da war nur Chaos und dann wusste ich, dass es nicht. Und das war aber ganz logisch und die Romy Schneider ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wenn du an die Romy Schneider denkst, ich glaube, da denkt jeder von uns erstmal an die Sissi-Filme. Und sie hat diese sonnige Ausstrahlung, weißt du, dieses liebliche, sonnige. Man will mit der befreundet sein, so ein bisschen. Man will irgendwie in ihrer Nähe sein. Und dieses sonnige, in der Nähe sein wollen, charismatische, ist ganz klar die 7-7-Energie, die wir bei ihr hier im irdischen Talent sehen. Das ist der Zacken ganz unten. Das heißt, so eine 7-Energie, die sie richtig schön verkörpert, ist eine Energie mit einer immensen Ausstrahlung, die andere Leute anzieht. Das ist die Energie, die viele der großen Stars heute haben. Also auch der Dalai Lama hat sie, aber auch die Beatles zum Beispiel. Michael Jackson hatte die 7-7. Es gibt viele, viele Popstars oder auch Schauspieler, die 7-7 haben und darüber wirklich die Leute anziehen können. Ganz charismatisch, auch Netzwerker. Was sie auch war, sie hat ja dann immer wieder Leute kennengelernt, die ihr den nächsten Film ermöglicht haben. Oder sie hat einem Film zugestimmt, damit sie dafür den anderen Film machen konnte. Also sie war da gut am Netzwerken. Und ich finde, Romy Schneider ist einfach wirklich so ein Paradebeispiel für die 7-7-Energie. Richtig sonnig, charismatisch, lieblich, Man will bei ihnen sein. Das ist so ein bisschen das Herz der Party. Und wichtig für die 7-7 ist aber, dass man authentisch ist. Auch das ist was. Die 7-7, je authentischer sie ist, desto leichter kommt sie in Kontakt mit anderen. Und dann kann sie anderen das Herz öffnen. Das ist das Schöne an der 7-7. Was man bei der Romy Schneider hier im Plan aber auch sieht, ist die 9-9-Energie. Also die hat sie sowohl in der Herausforderung als auch im Ziel. In dem Fall bedeutet das, dass die so ein bisschen mit einem schwierigen Start startet, weil sie es in der Herausforderung hat, aber es wirklich ins Ziel bringen möchte. Das heißt, das will sie wirklich erleben und ausleben. Und die 9-9-Energie ist die Energie, die wir die Drachenenergie nennen. Das kann man am Symbol so ein bisschen erkennen, der chinesische Drachen. Und da geht es ganz, ganz viel um Macht. Und auch das ist etwas, was man in Romy Schneiders Leben sieht, weil sie kommt aus dieser großen Schauspielerdynastiefamilie. Das heißt, also ihre Urgroßmutter war ja Hofschauspielerin. Ihre Großeltern waren beide Regisseur und Schauspieler. Die Eltern waren Schauspieler. Und jetzt kommt sie an und muss sich quasi aus dem Schatten befreien. Das ist etwas, was für die 9-9 gerade in der irdischen Herausforderung steht, dass man aus dem Elternhaus kommt, wo man so ein bisschen unterdrückt wird, aus dem man sich befreien muss, wo es auch immer wieder Konflikte geben kann. Diese Konflikte hatte sie auch dann mit ihrem Stiefvater, der ihr Manager war, der die Filme mehr nach Geld ausgesucht hat und weniger nach künstlerischem Aspekt. Und da hat sie sich dann ja immer mehr draus befreit und ist schlussendlich nach Frankreich gegangen, um da wirklich wegzukommen aus der Kontrolle auch des Vaters und sich dort auszuleben. Auch von diesem Bild, was ja hier gezeichnet wurde, eben die Sissi, die liebliche Sissi, da wollte sie wegkommen, sich daraus befreien und wirklich so sich selber als Schauspielerin in verschiedenen Arten darstellen und erfahren. Und das ist eben diese 9-9-Reise aus dieser Unterdrückung der Familie, den Schatten der Familie, in diese eigene Persönlichkeit zu wachsen. Und später wurde sie ja auch bekannter als ihre Mutter. Sie war erfolgreicher als ihre Mutter, was damals am Anfang niemand für möglich gehalten hat. Das heißt, hier haben wir so diese typische 9-9-Reise. Was wir bei ihr auch haben, ist zweimal die 11-2. Das heißt, wir haben die 11-2 in der Herausforderung und auch in der Seelenbestimmung. Und bei der 11-2-Energie haben wir eine sogenannte Polaritätsenergie, die für Leben und Tod steht. Und das ist etwas, was sich auch in ihrem Leben sehr, sehr stark zeigt. Das heißt, sie hat immer wieder Verluste erfahren und schlimme Erfahrungen gemacht. Also das fängt an, die Scheidung der Eltern, dann ist innerhalb von einem Jahr sind beide Väter gestorben. Ihr Mann hat sie betrogen, was sie aus der Zeitung erfahren hat. Der zweite Mann hat sich erhängt und schlussendlich ist ja dann ihr Sohn gestorben. Also da war wirklich ganz, ganz viele schlimme Verlusterfahrungen mit dabei. Und das ist eine Energie, für die die F2 in der Herausforderung oft steht. Das sind oftmals Menschen, die wirklich diese Verlusterfahrung gemacht haben. Ich kenne Leute mit der F2, die haben in einem Jahr beide Eltern verloren. Oder innerhalb weniger Monate ist erst die Mutter gestorben, dann ist die beste Freundin gestorben. Das sind diese harten Erfahrungen, die kurz nacheinander kommen, wo man wirklich auch sehr eigentlich kaputt gehen kann. Kann auch eine Depression mit folgen, weil es einfach so hart ist. Und da geht es aber auch wirklich darum, weiterzumachen und sich nicht kleinkriegen zu lassen, wieder aufzustehen. Und hier ist ein Satz, den Romy Schneider gesagt hat, nach dem Tod ihres Sohnes einige Monate später wurde sie eben gefragt, wie sie einen Film drehen konnte, wo ein Junge im Alter ihres Sohnes mitspielt. Und ihre Antwort war, man muss halt weitermachen. Und ich finde, das umschreibt diese F2-Energie so unfassbar gut, weil es wirklich darum geht, aus dem Verlust heraus die Kraft zu gewinnen, weiterzumachen und es anderen Leuten zu zeigen, dass es möglich ist, für andere der Fels in der Brandung zu sein, wenn die nicht mehr weiter wissen. Und ich finde, das hat sie hier sehr, sehr schön gezeigt. Aber eben diese Vielzahl an Schicksalsschlägen, die sie erlebt hat, das sucht man, also würde ich sagen, sucht man sich nicht freiwillig aus. Das ist wieder das, wo es, wenn man sowas erlebt, dann denkt man sich, das hätte ich mir niemals ausgesucht. Aber sie hat hier einfach wirklich harte Erfahrungen gemacht und ist durchgekommen, hat sich immer wieder aufgerappelt, ist immer wieder weitergegangen. Und auch das ist die F2. Es ist die Energie des Stehaufmännchens. Mhm. Genau. Das wäre jetzt mal so ein ganz, ganz schneller Einblick, was unterschiedliche Energien bedeuten können, auch wie sie zusammenspielen können. Man sieht bei ihr auch im spirituellen Talent die 6-6-Energie. Das ist die Energie für Kreativität. Viele mit der 6-6-Energie sehen sich selber gar nicht als kreativ an, aber haben unglaublich oft Ideen, die sie im Positiven umsetzen können und im Negativen leider nicht. Die haben immer Ideen, fangen an, hören wieder auf, fangen das Nächste an und sind dabei aber so ein bisschen frustriert. Also so dieser Projektstapel wächst immer weiter, aber es kommt halt nichts zu Ende. Und bei Romy Schneider hat sich eben diese Kreativität nicht nur in der Schauspielerei gezeigt, sondern sie hat auch gezeichnet. Sie sollte ursprünglich eigentlich an eine Schule für Kunst gehen, weil sie so talentiert war in der Kunst. Also auch hier haben wir diese Energien, die einfach sehr, sehr schön ausdrücken, wer sie war und was man bei ihr wirklich auch gut im Leben erkennt, wie sich das gezeigt hat. Genau.
Und magst du noch mal einmal sagen, was könnte ein Ziel sein, was wir haben?
Bei der Romy Schneider wäre das Ziel wirklich gewesen, sich aus dieser, aus der Dominanz zu befreien, auch aus den Erwartungen der anderen zu befreien, ihren eigenen Weg zu gehen. 9-9 ist ganz viel darum, die eigene Macht und Kraft auszuleben. Und das ist auch, jemand hat über sie gesagt, dass sie eine unglaublich starke Frau ist. Also das sind so, die 9-9 sind starke Frauen, oder starke Menschen, die einfach wirklich ihren Weg gehen. Ohne, die 9-9 darf nicht darauf hören, was andere sagen. Die darf sich nicht beeinflussen lassen, sondern muss ihren eigenen Weg gehen, unabhängig von den anderen. Das heißt, das wäre hier jetzt das Ziel. Mhm. Das 5-5-Ziel können wir auch noch kurz ansprechen. Das sehe ich bei ihr nicht als erreicht an. Die 5-5-Energie ist der sogenannte Engelsflügel. Da haben wir eine ganz feine, hochspirituelle Energie. Und das kommt bei ihr schon auch so ein bisschen durch. Also die Emotionalität hatte sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, inwieweit sie wirklich spirituell war. Dazu habe ich nichts gefunden. Aber die 5-5 steht auch mit der Sprache, mit dem Ausdruck in Verbindung. Also auch hier die Energie für Schauspieler. Und sie hat immer Tagebuch geschrieben. Auch das wäre so eine klassische 5-5. Die müssen sich ausdrücken, die müssen schreiben. 5-5 im Ziel wäre hier ein spiritueller Lehrer zu sein. Das weiß ich nicht, ob sie das irgendwie im kleinen Kreis erfüllt hat. Ich vermute es eher nicht, weil sie ja relativ jung gestorben ist. Mhm. Aber das wäre noch quasi auf ihrem Weg gestanden. Und hier ist es aber auch wichtig zu sagen, der Seelenplan zeigt uns unser Potenzial auf. Mhm. Es heißt nicht, dass wir alles erreichen oder dass es uns geschenkt wird. Das ist dieser wichtige Punkt. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass sie was in die Richtung gemacht hätte, dass sie Weisheiten zum Beispiel auch über Interviews weitergegeben hätte. Da, glaube ich, ist schon so langsam ein bisschen was angeklungen am Anfang. Aber es wurde halt nicht zu Ende gebracht, leider. Mhm. Weil sie zu früh aus dem Leben geschieden ist. Ja. Auch das wieder die 11-2-Energie.
Ah ja, ja.
Und das sind einfach so diese Informationen, die wir rauslesen können. Und du merkst hier jetzt auch schon, es gibt hier in keinem Punkt steht, Romy Schneider soll Schauspielerin werden.
Mhm. Ja.
Aber das ist der Weg, den sie gewählt hat, um ihre Energien auszudrücken und zu nutzen. Mhm. Und da ist wieder das, wo der freie Wille kommt. Sie hätte genauso gut Malerin werden können. Mhm. Wir haben diese Optionen, das wird uns nicht vorgegeben. Aber es geht darum, welche Energien verkörpern wir im Leben. Und bei ihr sind es sehr künstlerische. Genau.
Ja. Und ich fand es gerade auch nochmal ganz wertvoll, dass du gesagt hast, ja auch, es zeigt uns unser Potenzial, weil genau das hatte ich halt auch gerade nochmal im Kopf, dass es ja total hilfreich sein kann, wenn man seinen Seelenplan kennt, einfach um Impulse zu bekommen. Also um über Dinge nachzudenken, ja, auf die man vielleicht im normalen Alltag gar nicht kommen würde. Und in dem Moment, wo man das über sich liest und diese Impulse bekommt und man sich reinspürt und merkt so, Mensch, ja, damit gehe ich in Resonanz, da ist wirklich was in mir. Das finde ich halt auch nochmal ganz spannend.
Genau das ist der Hintergrund, auch zu verstehen, warum sind bestimmte Dinge da. Also ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt mit der Romy Schneider, irdische Herausforderung 9-9, dass sie immer wieder Konflikte hatte, dass ihr zum Teil auch gesagt wurde, sie sei zu fordernd. Das ist das, was jemand mit einer 9-9 Energie gerne passiert. Die werden als zu laut wahrgenommen, zu fordernd. Gerade bei den Frauen, du bist nicht lieb genug, sind so. Bei ihr wurde es durch das 7-7 Talent ein bisschen also abgemildert. Auch hier fließen die Energien ineinander. Mhm. Aber das ist etwas, wo wir verstehen können, warum werde ich so wahrgenommen? Oder warum gibt es immer wieder diese Konflikte? Warum finde ich mich immer wieder in diesen Machtkonflikten? Warum wird mir immer wieder gespiegelt, ich sei zu fordernd oder ich sei nicht nett genug oder ich bin zu weich? Diese Energien können uns das erklären und können uns dann eben auch, weil dann wissen wir, wenn wir da ansetzen, das sind die Stellschrauben, an denen wir wirklich was bewirken können. Und eben nicht nur an dem, was kann ich nicht, also der Herausforderung, sondern eben auch, was ist mein Talent? Was kann ich nochmal, worauf kann ich mich nochmal mehr fokussieren? Was kann ich noch mehr nutzen? Oder was nehme ich als so selbstverständlich wahr? Weil wir nehmen unser Talent als so selbstverständlich wahr. Wie kann ich es noch mehr einsetzen? Mhm. Und das ist einfach wirklich, der Seelenplan zeigt uns unser Potenzial auf. Das ist das, was uns die Seele, was sich unsere Seele vorgenommen hat, was sie erleben möchte. Aber auch hier wieder, wir haben als Menschen das Mitspracherecht und wir können sagen, nein, ich steige aus. Es wird dann kein sehr schönes Leben, weil wir werden nicht zufrieden sein, weil wir gegen unseren innersten Impuls arbeiten. Mhm. Und es ist auch so in den Gesprächen, es ist ganz häufig, wenn ich gerade Leuten auch ihre Seelenbestimmung erkläre, dass sie dann immer oder oft sagen, so, das ist das, was ich gerne machen würde. Mhm. Ganz, ganz tief in mir. Aber ich habe es mich eigentlich gar nicht getraut. Ich habe es mir auch nie erlaubt, irgendwie in die Richtung zu denken. Aber das ist auch unser Seelenplan, ist eigentlich nie eine Überraschung, sondern eher eine Bestätigung. Mhm. Und zeigt uns aber einfach nochmal so diese paar Punkte, wie wir es uns leichter machen können. Und das ist optimal.
Mhm. Ja. Dazu habe ich schon nochmal zwei Fragen. Das eine, genau, den einen Punkt, der kam mir nämlich gerade auch nochmal. Es hilft ja auch dabei, also zum einen natürlich die Potenziale und Talente zu erkennen. Zum anderen hilft es aber ja auch dabei, wenn ich das über mich lese, zu wissen, es ist legitim und es gehört zu mir. Es gehört ja zu mir und meiner Seele. Es ist nicht falsch, es ist nicht schlecht. Also weil das ist ja ganz oft so im Vergleich dann mit anderen, wenn man bestimmte Eigenschaften hat oder in den Herausforderungen bestimmte Punkte hat, dass man denkt, es ist schlecht oder man ist anders, man ist irgendwie nicht gut. Und das hilft ja auch ganz enorm zu wissen, das gehört zu mir und das soll genauso sein. Und das ist gut so, wie es ist. Und das ist richtig so, wie es ist.
Ja, absolut. Und es ist wirklich als erstes Mal dieses, ich bin okay, wie ich bin. Mhm. Weil wir alle dieses nicht gut genug sein haben. Es wird uns ja mit der Muttermilch wird uns mitgegeben, dass wir nicht in Ordnung sind, wie wir sind. Und hier ist oftmals so das erste Mal so dieses, ich darf so sein oder ich bin so und es hat einen Grund. Und was du auch gerade angesprochen hast mit dem sich fremd fühlen, sich anders fühlen. Auch das können wir im Seelenplan oft anhand der Energien sehen, dass jemand ein bisschen höher schwingt, dass jemand spiritueller ist und sich deswegen eben in der Gesellschaft fremd fühlt. Und dass da aber oft auch der Hintergrund ist, wenn man vorangeht und den Weg beschreitet und neue Energien oder andere Energien hier auf die Erde bringt, dann können wir nicht in der Gemeinschaft mit drinnen sein, die tiefer schwingt. Und das ohne Wertung. Es gibt einfach, unsere Erde schwingt tiefer als die hohen Seelen, die hier gerade dienen. Und deswegen fühlen die sich hier eher fremd. Und aber sobald man das weiß, kann man es besser akzeptieren. Mhm. Und ich denke, das ist auch so dieses, also wir bräuchten ja diese ganze Spiritualität nicht, wenn wir uns einfach annehmen würden, wie wir sind. Mhm. Aber leider haben wir diesen Weg verloren. Und es ist jetzt einfach diese ganzen Arten und Techniken sind ja eigentlich nur Wege, um wieder zu uns in unsere Mitte zu kommen.
Ja, genau. Das wäre tatsächlich auch meine zweite Frage oder mein zweiter Punkt gewesen, weil du es ja auch gerade schon einmal gesagt hast, dass so oft die Menschen dann sagen, wenn du die Seelenbestimmung ihnen erzählst, dass sie dann sagen, ja, ganz tief in mir drin, entweder wusste ich das schon oder wollte ich das schon immer. So, da wäre jetzt meine Frage, was ist denn, wenn ich mich dem hingebe, wenn ich jetzt das wirklich für mich als Plan mache und danach gehe? Und ich habe aber ja nun mal auch die irdischen Erfahrungen und das, was das menschliche Leben ja einfach so mit sich bringt. Da hast du ja eine ganz tolle Methode auch mit der Lightweb-Methode oder mit der man dann gehen kann.
Hier ist es so, dass das Lightweb uns einfach wirklich hilft zu verstehen, diesen Kontrast zwischen Seele und Menschensein. Und es ist relativ schwierig zu sagen, ich gebe mich jetzt voll meiner Seele hin, weil wir hier als Menschen sind. Das heißt, wir müssen einen Kompromiss finden. Und hier, glaube ich, geht es auch ganz viel darum, zum einen mal unsere menschliche Erfahrung anzuerkennen. Und wirklich auch wahrzunehmen, dass dieses menschliche Sein, das wir sind, eigentlich auch eine ganz coole Sache ist. Mhm. Weil wir können hier, und das ist ja unsere Seele, hat sich hier inkarniert, um diese Erfahrungen zu machen. Wir können nur als Menschen die Polarität erleben. Mhm. Und gleichzeitig verzweifeln wir als Menschen aber so daran. Und eben unsere Seele hilft uns dann, das wieder alles so ein bisschen in richtigen Blickwinkel zu richten, auch mal so ein bisschen rauszusteigen und zu sehen, was passiert hier gerade. Und genau das ist eben, wo Lightweb ansetzt. Lightweb ist einfach wirklich dieses tiefe Verständnis. Da sind, ich will nicht sagen lernen, aber es erklärt einfach, warum wir diese menschliche Erfahrung machen, obwohl wir eigentlich Seelenwesen sind und wie wir es bestmöglich kombinieren können und eben mehr und mehr in diese Seelenwahrnehmung zu kommen, werden wir gleichzeitig weiter als Menschen agieren. Aber eben nicht mehr in diesem ganzen menschlichen, ich sag mal, Kampf drinnen sind, uns eben nicht mehr ständig triggern lassen, uns nicht ständig aufregen, sondern so ein bisschen mehr Spaß haben an unserer menschlichen Erfahrung. Ich glaube, das ist es, dass wir wirklich auch diese schwierigeren Erfahrungen, auch Konflikte wirklich dann viel leichter als Lernmöglichkeiten sehen können, dass wir hier dann eben auch die Techniken haben, um daraus viel schneller zu lernen, das viel schneller zu integrieren und auf unsere Entwicklung immer weiter nach oben zu kommen, während wir im Menschen bleiben. Mhm. Also hier wird der Mensch nicht als schlechter hingestellt. Mhm. Es geht nicht nur Seele, 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 sondern um die Kombination von beiden. Aber eben, wir sind ja so im Menschen erstmal drinnen und wir sehnen uns so nach der Seele. Und da kommt diese, manchmal auch Hilflosigkeit, wie komme ich da jetzt hin? Und da ist eben der Weg beschrieben, wie wir es machen können.
Ja, und auch, also was du sagst, im, also das auch anzunehmen, auch die menschlichen Erfahrungen, weil ich glaube auch, dass, so wie du es gerade gesagt hast, wir sehnen uns nach der Seele, weil im Leben vielleicht auch oftmals einfach viel schief läuft oder wir einfach es so empfinden, als ob viel schief läuft. Und dann ist ja auch die Gefahr, dass wir uns dann abspalten von dem oder ein Stück weit entfernen von dem Menschlichen und uns quasi nur der Seele hinwenden. Aber das ist es halt nicht. Wir sind ja nun mal hier als Menschen und die Seele ist ja nun mal hier als im menschlichen Körper. Von daher ganz wertvoll, dass du sagst, das jetzt mit Spaß zu nehmen und
Ich denke, das ist wirklich so, dieses Lightbed bringt so ein bisschen die Leichtigkeit, einfach zu sagen, auch so diesen Hintergrund oder auch zu verstehen, in dem Moment für deinen Menschen ist das jetzt richtig, richtig hart. Mhm. Aber deine Seele feiert es gerade, weil Wachstum vorhanden ist. Mhm. Und da ist auch was du gerade gesagt hast, weil es eben viele Leute gibt, die hier dieses Menschensein so ablehnen und sich so der Seele, der Spiritualität, der Verbindung nach oben zuwenden möchten. Und ich finde es so, so wichtig immer, dass wir, also wir können ja nicht nur nach oben verbunden sein, wir müssen auch hier geerdet sein. Wir brauchen, gerade wenn wir sagen, wir wollen spirituell arbeiten, und das wollen ja viele, die wollen ihr Licht hier in die Welt bringen. Aber um das wirklich tun zu können, müssen wir sowohl nach oben als auch nach unten angebunden sein. Und das heißt einfach auch, dass wir unseren Körper und unsere menschliche Erfahrung hier leben und eigentlich auch ehren müssen. Weil das ist, was es uns ermöglicht. Und nur wenn wir geerdet sind, können wir diese Energien runterbringen. Es gibt zu viele, die so weit oben angebunden sind, aber nicht geerdet sind. Und deswegen bringen sie dieses unglaublich hohe Wissen, das sie haben, gar nicht raus zu den Menschen. Deswegen, wir brauchen beides. Wir brauchen diese Verbindung und dann können wir agieren und können wirklich können dieses Wissen ausbringen.
Ja, total wertvoll. Ich könnte ewig mit dir darüber sprechen. Das ist wirklich so, so spannend und ich finde, da steckt einfach so viel drin. Ja, dennoch geht unsere Zeit langsam zu Ende. Hast du zum Abschluss, hast du noch einen seelennährenden Tipp für uns oder hast du noch einen Impuls, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ich glaube, der Hauptimpuls ist, folge dem Spaß. Das heißt immer, folge dem Herzen, aber eigentlich folge dem, was dir Freude macht. Weil damit liegen wir niemals falsch. Wenn wir dem folgen, was uns Freude macht, dann sind wir schon in der Seelenführung drinnen. Und das heißt, immer, auch wenn wir nicht wissen genau, in welche Richtung soll es gehen, was würde mir mehr Freude machen? Damit haben wir schon einen ganz, ganz guten Kompass, um einfach auch für uns einen Weg zu finden und darüber auch die Frequenz anzuheben. Freude ist der Schlüssel zu allem. Und ich denke, das ist auch, es gibt so viele tolle Techniken und jeder muss für sich rausfinden, was ist die richtige Technik. Aber Freude können wir alle verwenden. Insofern, folge der Freude.
Ja, super schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Ich danke dir.